Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was fürchtet Navid Kamani nach dem Attentat auf Salman Rushdie? Wie macht sich Chemnitz auf den Weg zur europäischen Kulturhauptstadt 2025 und welche Verantwortung hat die UNESCO beim Schutz der welterbegeschützten jemenitischen Hauptstadt, die gerade unter Wasser steht? Sehr schwer verletzt liegt Salman Rushdie in den USA im Krankenhaus. Es besteht zwar keine Lebensgefahr, aber ein Auge, Leber und Nerven im Arm sind beschädigt. Das Entsetzen über die Tat des 24-jährigen Hadi Matar an dem 75 Jahre alten indisch-britischen Schriftsteller ist groß. Freund und Kollege Ian McEwan nennt sie einen Angriff auf die Gedanken- und Redefreiheit. Der Täter ist des versuchten Mordes angeklagt worden. In Deutschland fokussieren sich Politiker auf den Iran. Dort hatte 1989 Ayatollah Khomeini die Jagd auf Rushdie wegen Gotteslästerung in seinem Roman Die satanischen Verse verfügt. Auf dem Flughafen habe ich vor 2 Stunden den Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels Navid Kamani erreicht. Schönen guten Abend, Herr Kamani.
Ja, guten Abend.
Was steht für Sie bei dieser furchtbaren Tat im Vordergrund?
Zunächst die Sorge um Salman Rushdie natürlich, um sein Leben, seine Gesundheit, und zugleich ist es ein Angriff auf jeden Schriftsteller, jeden, der frei denken möchte, der provokante Dinge sagen möchte. Und schließlich natürlich auch die Rückwirkung auf Iran. Das bleibt nicht aus. Ich habe einen iranischen Hintergrund, habe iranische Eltern. Und ich sehe die Verschärfung der Lage in Iran seit Wochen, seit Monaten. Und weiß natürlich jetzt nicht, ob es einen direkten Zusammenhang damit gibt. Aber es liegt schon einigermaßen nahe, dass da auch ein Zusammenhang mit der innenpolitischen Lage im Iran zu sehen ist.
Nun ist der Täter 24 Jahre alt. Die Fatwa wurde 1989 verhängt, also Jahre bevor dieser junge Mann geboren wurde. Ist das so nachhaltig bis heute?
Ja, das ist ein Symbol und das war sozusagen eine Niederlage, weil Salman Rushdie überlebt hat. Und das wird natürlich auch dann über Internetforen immer weiter auch verbreitet. Und ich habe jetzt nur selbst im Internet gelesen, dass dieser junge Mann auch offenbar Sympathien für die Islamische Republik Iran hat, ein Bild von Ayatollah Khamenei gepostet haben soll. Das ist jetzt alles ungesichert, aber das spreche eben dafür, dass das in solchen Foren weiterhin als Wunde da sozusagen da war, dass das nicht sozusagen erledigt worden ist. Und um das so in dieser etwas allzu nüchternen Sprache zu sagen.
Worauf gilt es in dieser Situation für Sie besonders hinzuweisen?
Zum einen auf die Gefahren, die damit verbunden sind, denn es ist fast unverweislich, dass es das führen kann, dass man sich eben das zweimal überlegt, bevor man bestimmte provokante Sachen sagt, etwa jetzt auch über den Islam oder über andere Dinge, die gefährlich sein können. Das erleben wir ja vielleicht auf andere Weise in Form von Rufmord, aber hier geht es ja wirklich um Leib und Seele, hier geht es um den Körper. Und ob man dann wirklich mit einer Äußerung über einen Aspekt wirklich sein Leben riskiert, das wird sich jeder dann vielleicht zweimal überlegen. Zumal die Unsicherheit, man weiß ja überhaupt nicht, wo man erwischt wird, wer zuschlägt. Das ist ja dieses Bedrohliche dabei. Es ist nicht ein Staat mehr, es ist nicht irgendwie eine bestimmte Gruppe, sondern es kann jeder sein. Und das ist eben auch ein Kennzeichen unserer modernen Welt, des modernen Terrorismus, dass man ihn wirklich auch schwer bekämpfen kann, weil er überall auftauchen kann. Ein Einzeltäter kann genügen, um so etwas durchzuführen.
Salman Rushdie hat gesagt, die Fatwa, das ist eigentlich lange vorbei. Er fühlte sich offensichtlich gar nicht mehr gefährdet. Wenn Sie jetzt von der Angst sprechen, die jemand hat, haben muss, seine Meinung zu äußern, auch zu provozieren, was heißt es über die Person und das Attentat auf Salman Rushdie hinaus für uns in dieser Welt?
Ja, natürlich könnte ich jetzt die wohlfeilen Sätze sagen, dass wir uns dafür nicht einschüchtern lassen sollen, dass wir weiter mutig unsere Dinge sagen sollen. Das ist ja auch alles vollkommen richtig. Aber im Einzelfall wird es dazu führen, fürchte ich. Und insofern, das ist ja das Perfide, dass solche Attentate in ihrer eigenen Logik Erfolg haben. Man schüchtert Menschen einmal durch Gewalt ein. Natürlich soll man nicht zurückweichen. Man darf das nicht tun, aber das ist jetzt eher ein Appell als eine Zustandsbeschreibung. Und insofern unterliegen wir alle dieser Logik von Terroristen, von Gewalttätern, einfach weil wir das Leben wertschätzen, zu Recht wertschätzen und uns dann eben auch überlegen, ob wir das in bestimmten Situationen riskieren. Und dann muss ich doch mal den Bogen nach Iran schlagen. Im Iran sind nun gerade im Augenblick so mutige Künstler, Intellektuelle, die für ihre Filme, für ihre Thesen zu Frauenrechten, für den Kampf gegen das Kopftuch, für ihre Bücher verhaftet, ermordet werden, im Gefängnis sind, gefoltert werden, und die machen das willentlich. Also es gibt diese mutigen Leute, und gerade im Iran gibt es sehr, sehr viele, wenn ich an Jafar Panahi und Mohammad Rasoulov, die beiden Berlinale-Gewinner, erinnern darf, die jetzt in Haft sind. Die sind ja wissentlich im Iran geblieben, trotz der Gefährdung. Und vielleicht inspiriert uns an einem solchen Tag auch der Mut von Menschen, die dennoch einstehen und dass es diesen Mut eben auch in einem Land wie Iran gibt, trotz oder vielleicht auch wegen dieser brutalen Regierung.
Wir können alle nur hoffen, dass Salman Rushdie bald aus dem Krankenhaus entlassen werden kann, dass die Verletzungen nicht so schlimm sind, wie sie zur Stunde scheinen. Gibt es eine Möglichkeit, in einem solidarischen Akt zu zeigen, wie entsetzlich das ist, was da passiert ist und welche Ängste gerade einmal um den Globus laufen? Gibt es sowas noch oder kann man das nur vereinzelt tun?
Nein, das gibt es, hat es in der Vergangenheit gegeben. Ich selbst gehöre auch zu denen, die einen dieser vielen Aufrufe für Salman Rushdie initiiert haben. Und das hat schon eine Bedeutung. Und ich weiß, mit Einzelnen hat das eine große Bedeutung, der davon betroffen ist. Solidarität, die erreicht einen solchen Menschen, da bin ich ganz sicher. Und jetzt ist erstmal der Schock da, bei mir auch, wie man darauf reagiert, die Fassungslosigkeit. Die Worte ähneln sich ja von uns allen auch, weil wir alle das Gleiche denken, die Menschen des Wortes, der Literatur. Aber ich bin sicher, dass es da auch, gerade wenn Salman Rushdie auch dann hoffentlich bald aus dem Krankenhaus entlassen wird, dass es da auch eine Welle der Solidarität und auch, dass auch er wieder öffentlich sprechen kann. Und der Kampf geht da natürlich weiter und muss auch weitergehen und muss auch gegen die Angst, die uns vielleicht alle hier und dort erfassen mag, gegen diese Angst kann man gemeinsam, glaube ich, viel besser bestehen, als wenn man sich hier zurückzieht.
Sagt Navid Kamani. Ich danke für Ihre Zeit. Guten Flug.
Dankeschön.
Chemnitz, in 3 Jahren wird die alte Karl-Marx-Stadt in Sachsen europäische Kulturhauptstadt sein. Einerseits ist es dort bunt, andererseits hat die AfD bei der letzten Bundestagswahl die meisten Stimmen bekommen. Weder auf dem Holzweg noch in der Sackgasse ist heute das erste Kunstwerk für die Kulturhauptstadt in Spe enthüllt worden. Alexandra Gerlach über Purple Path, den lila Pfad.
Das Interesse ist groß an diesem Nachmittag. Mehr als 100 Interessierte wollen teilhaben an der Einweihung der neuen Skulptur und dem offiziellen Auftakt des Projekts Purple Path in Thalheim. Gut 6000 Einwohner zählt die Stadt im Erzgebirge, die einst durch Strumpf- und Textilindustrie prosperierte. Hier im kleinen Buntsockenpark auf einer ehemaligen Industriebrache ist der offizielle Auftakt für den neuen Kunstpfad, dem eine ehrgeizige Idee zugrunde liegt. Kurator Alexander Ochs erläutert.
Die Idee ist, einen großen Kunst- und Wanderweg zu realisieren, indem wir mischen international bekannte Künstler mit Künstlern und Künstlern von hier, mit Werken wie diesem hier, Including Me Out, das einerseits einen Resonanzboden schafft für die Menschen, die hier leben, aber auf der anderen Seite den internationalen Kunsttourismus fördert und in beide Richtungen erklärt eine Geschichte der Region.
Neugierig umkreisen und betrachten die Besucher die übermannsgroße kreisrunde Skulptur des gebürtigen Sachsen Friedrich Kunert, der etwas verlegen inmitten der Menge an seinem Kunstwerk steht.
Eigentlich habe ich, als ich die Skulptur konzipiert habe, an nichts Spezifisches gedacht, außer vielleicht was Biografisches oder irgendwas, was mir im Dunkeln des hinteren Gehirns rumspukte.
Sagt Friedrich Kunert über sein Werk. 6 Fichten aus Bronze stehen in einem Kreis und halten sich freundschaftlich an den Ästen. Erst auf den zweiten Blick sieht man ihre Gesichter. Jedes ist anders. Manches verschlossen und kummervoll, ein anderes heiter. 6 Fichten und eine weitere, die einsam und allein einige Meter abseits auf dem Boden hockt und auf die Gruppe schaut. Ausgestoßen oder freiwillig, das bleibt offen.
Also im Grunde genommen geht es darum, um dieses ständige Zwischenspiel zwischen, ich möchte Teil einer Gemeinschaft sein, möchte aber nicht. Also dieses Ausgeschlossensein war so vielleicht so der Motor. Ja.
Erleben Sie denn selber Ausgeschlossensein als Künstler?
Ja, selbstgewähltes Ausgeschlossensein ist als Künstler. Ne? Man ist isoliert, dann will man wieder Teil sein, man will natürlich mit der Kunst kommunizieren, ist aber dann trotzdem allein im Studio. Das sind so diese Sachen, die mich dann immer umtreiben.
Es ist das erste Kunstwerk auf dem Purple Path. Dieser beginnt in Chemnitz auf dem Schlossberg und wird am Ende 2025 38 weitere Kommunen bis weit in das Erzgebirge hinein mit rund 100 verschiedenen Kunstwerken zu einem feinen Kunst- und Wanderpfad verbinden.
Das ist schon wirklich was Herausragendes und wir können ganz stolz darauf sein, dass er eigentlich ein Karl-Marx-Städter oder ein Chemnitzer Bürger ist, ja, und dass er jetzt hier auch wirklich uns die Freude macht, diesen Kunstpfad zu eröffnen. Also finde ich schon toll.
Friedrich Kunert wurde 1974 im damaligen Karl-Marx-Stadt geboren und verbrachte hier seine Kindheit. Seit 2007 lebt er in den USA. In Pasadena bei Los Angeles lebt und arbeitet er in einem Haus an einem Berg. Dort entstand auch die Idee mit seinen Fichten. Nun ist er mit seinem Werk in die alte Heimat zurückgekehrt. Include Me Out lautet der Titel der Skulptur. Nicht nur für die Chemnitzer Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruschainski ist er Anlass, über die tiefere Bedeutung zu sinnieren.
Include Me Out, an dem Titel dieses Kunstwerks bin ich lange hängen geblieben. Ich bin quasi darüber gestolpert. Es ist ein englischer idiomatischer Ausdruck von einer genialen Doppeldeutigkeit, wie ich finde.
Sehr schön.
Ja, also man muss immer erst mal sich damit beschäftigen. Es regt zum Nachdenken an.
Auf die nächste Veranstaltung.
Aber wir ja ich finde es doch nach den Erläuterungen jetzt sehr passend zu toll.
Für Kurator Alexander Ochs hat Künstler Kunert mit seinem Werk ganz klar eine politische Botschaft platziert.
Including Me Out. Sind das nun traurige Fichten? Sind das bedauernswerte Gesichter? Was sind das? Wieso ist eine ausgesperrt? Warum, kann die Kunst fragen, sperren heute manche aus? Aus dem gesellschaftlichen Leben, aus dem Diskurs. Warum, kann die Kunst aber auch fragen, schließen wir manche aus?
Der Purple Path soll zum Diskurs anregen. Veranstaltungen, Begehungen und Diskussionen werden ihn begleiten, sagt Kurator Alexander Ochs und appelliert an die Besucher, den Kunstpfad zu nutzen und zu beleben.
Die Kunst wird erst vollständig durch ihre Begegnung mit der Kunst und erst durch sie bekommt die Kunst eine Idee von Gemeinsamkeit. Und diese Idee von Gemeinsamkeit ist die Idee des Purple Path.
Der lila Pfad, peu à peu wird er zur europäischen Kulturhauptstadt 2025 nach Chemnitz führen. Piazza Grande. Filmfans spitzen jetzt die Ohren. Zu Recht, denn es ist der große Platz von Locarno, auf dem es beim Filmfest wieder großes Kino gab. Die 75. Ausgabe ist heute zu Ende gegangen. Das wiederum heißt, der goldene Leopard ist vergeben und damit vielleicht einen Blick in die Zukunft des großen Kinos von morgen getan. Filmkritikerin Anke Lewick ist gerade aus der Schweiz zurückgekommen. Der brasilianische Film Regel 34 von Julia Murat hat gewonnen als Meme. Besagt, dass alles, was es im Internet gibt, existiert auch als Pornografie. Das klingt ja nach einer Story.
Ja, das ist wirklich ein bemerkenswerter Film. Und zwar geht es um Simone. Sie ist angehende Juristin und beschäftigt sich gerade mit Fällen mit häuslicher Gewalt, sexuellen Übergriffen. Gleichzeitig ist sie aber auch in der BDSM-Szene unterwegs, probiert mit ihren Mitbewohnern, ihrer Mitbewohnerin immer neue sexuelle Spielarten aus. Also man kann sagen, sie ist in zwei Welten unterwegs und diese zwei Welten treten in ein spannungsgeladenes Wechselverhältnis. Also wenn sie zum Beispiel was von den missbrauchten Frauen hört, erlebt sie ihre eigene Sexualität ganz anders. Und sie lebt ja auch in einer Welt der Paragraphen und BDSM ist ja auch ein sehr striktes Regelwerk. Aber im Grunde sucht sie die Entgleisung, möchte immer weitergehen, alle Grenzen hinter sich lassen. Und so abgefahren das ist, so körperlich das auch erzählt ist, gleichzeitig kommt doch auch immer sehr ein durch den theoretischen juristischen Diskurs ein repressives System in Brasilien durch, wo man einfach mitbekommt, wie sehr schwarze Indigene und eben auch Frauen noch unterdrückt werden. Also dieser Film erzählt und verhandelt mit der Sexualität, mit dem, was sie sucht, doch auch viel brasilianische Gegenwartspolitik.
Ich entnehme dieser Beschreibung mal, die Entscheidung der Jury ging für sie durch. Beste Regisseurin wurde Valentina Morell aus Costa Rica mit Ich habe elektrische Träume zusammengefasst. Boomt das südamerikanische Kino?
Ja, das südamerikanische Kino ist ja schon immer wieder für Überraschungen gut, aber ich glaube, dass hier eher ein sehr physisches Kino ausgezeichnet wurde, weil auch hier bekommen wir es mit einer Heldin zu tun. Es ist die 15-jährige Eva, die mit ihrer Umwelt, mit dem Körper kommuniziert. Ihre Eltern haben sich gerade getrennt und sie möchte lieber zu ihrem Vater, weil sie da mehr Bewegungsfreiraum hat. Die Mutter ist eher traditionell denkend, aber dieser Vater hat auch Aggressionsschübe, wird dann gewalttätig. Das sind keine sexuellen Übergriffe. Gleichzeitig ist sie sich aber einer aggressiven männlichen Gewalt ausgesetzt und dann verliebt sie sich in einen Freund von dem Vater, der dem sehr ähnlich sieht. Also sie muss sich an Männerbildern abarbeiten und was so spannend an diesem 15-jährigen Mädchen ist, sie wird sehr aktiv dabei, sie ist nie Reaktion, sie provoziert auch, sie will eben über den Körper die Welt kennenlernen und das ist ganz konsequent physisch erzähltes Coming-of-Age-Kino. Und da schließt sich dann eben der Kreis zu Simone aus Regel 34, dass wir es immer wieder mit Frauen in Locarno zu tun bekommen haben, die mit ihrem Körper gegen tradierte Geschlechterverhältnisse zugehen, diese umschreiben und die eben auch, ja, neue Situationen provozieren.
Für zwei deutsche Produktionen wurden viele Daumen gedrückt. Schade, dass sie keinen Preis bekommen haben.
Ja, auf alle Fälle. Und da können wir anfangen mit dem Film Piaf von Anne Oren. Der würde sich nämlich auch in dieses physische Kino wunderbar einreihen. Das ist so die spielerische Variante. Da bekommen wir es mit einer jungen Frau zu tun, deren Schwester ist Tontechnikerin, die ist im Krankenhaus. Deshalb muss sie jetzt für sie einspringen. Sie muss einen Pferdespot vertonen. Und das sind erstmal ganz tolle analoge Szenen, die da so sehr haptisch, wenn sie in das Tonstudio geht und verschiedene Schuhe anzieht mit den Händen, das Hufengetrampel wahr macht. Und plötzlich fängt sie aber mit ihren Füßen auch an zu scharren wie Pferde und ihr wächst auch tatsächlich ein Pferdeschweif. Und den trägt sie dann, das klingt abgefahren, ziemlich selbstverständlich rum, geht durch die Berliner Clubszene und entdeckt eben ihre Sexualität nochmal neu, weil mit dem Pferdeschweif kann man auch Bondage machen und alles. Es ist sehr spielerisch, es geht um das Anderssein, aber auch die Selbstverständlichkeit des Anderssein und alles verschmelzt in diesem Film. Das ist einfach ein ja, sehr vergnügliches Fantasy-Märchen, könnte man sagen, was aber alle Geschlechterzuschreibungen ad acta führt.
Und die zweite Produktion?
Ja, Helena Wittmann, das war wirklich für mich großes, großes Kino. Eine junge Regisseurin, die einfach auf die klassische Narration verzichtet, die uns mit ihren Bildern mitnimmt. Wir folgen einer Frau und vier Männern. Erstmal gehen sie Klippen herunter, dann sind man am Meer, steht man da und dann hat man diese Sehnsucht, mit aufs Meer zu gehen. Man ist auf einer Segeljacht in diesem Film, der Human Flowers of Flesh heißt, geht von Marseille über Korsika nach Nordafrika auf den Spuren der Fremdenlegionäre. Und es geht darum, dass man diesen Fremdenlegionären doch nachsagt, dass sie so eine unstillbare Sehnsucht haben, in die Fremde zu ziehen. Und die versucht sie in ihren Bildern von Meer, von Wellen, Unterwasseraufnahmen, Segelboot zu fassen. Und das ist so ja, ein richtiges Seherlebnis gewesen. Die Bilder nehmen einen einfach auf, man kann sich ihnen anvertrauen und man treibt mit ihnen dann durchs Meer.
Ja, trotzdem, es gab keinen goldenen Leoparden für die Filme aus Deutschland. Vier Filme, vier Regisseurinnen, aber der Spezialpreis der Jury ging an einen Mann, den Italiener Alessandro Comodin für Gigi das Gesetz. Es geht mal nicht um eine Frau.
Ja, man könnte auch sagen, das ist der Trostpreis für die Männer. Gigi ist ein Polizist in der Gegend von Friaul. Der Film ist auch teilweise in dem Dialekt gedreht. Ja, und wir begleiten ihn einfach so bei seinen Streifzügen. Und er ist eben so, ja, der gutmütige Freund und Helfer, wie man ihn immer noch kennt. Und den Film muss man sich vorstellen wie eine Fuge. Also er geht immer wieder zu denselben Leuten. Dann nimmt er immer wieder Funkkontakt zur Zentrale auf, da sitzt eine neue Mitarbeiterin, die beiden flirten und es wiederholt sich alles, das ist schön, tritt aber doch manchmal sehr auf der Stelle und ja, dieser Mann ist einfach noch letztlich in einer tradierten Männerrolle gefangen. Er ist liebenswert, freundlich, so ist auch der Film, aber ich muss sagen, der Frauenpower hat in Locarno auf der Leinwand doch mehr hergebracht.
Insgesamt eine interessante Zeit in Locarno?
Ja, auf alle Fälle, weil wir haben ja drüber geredet, die klassische Narration löst sich auf, das Kino fragt sich ja gerade sowieso, welche Stoffe funktionieren noch, vielleicht wird es dadurch experimentierfreudiger, das konnte man alles beobachten und dann freut es mich natürlich, dass so vier Regisseurinnen so schöne Filme gemacht haben, weil da kriegt man einfach mit, dass Frauen doch noch andere Perspektiven und ganz andere Geschichten zu erzählen haben.
Anke Lewicke über die 75. Filmfestspiele in Locarno, die heute mit der Verleihung des Goldenen Leoparden zu Ende gegangen sind. Weiter geht's jetzt mit Caroline Kuban.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Kuratorenkollektiv Ruhan Grupa hat die Atmosphäre auf der Documenta nach den Antisemitismusvorwürfen als vergiftet bezeichnet. Farid Rakun von der indonesischen Gruppe sagte der Süddeutschen Zeitung, auch Künstlerinnen und Künstler fühlten sich bei der internationalen Ausstellung in Kassel nicht willkommen. Manche hätten Übergriffe erfahren. Außerdem zwängen 90 Tage Visa die meisten, immer wieder auszureisen. Rakun betonte, die Kuratoren lehnten Antisemitismus entschieden ab, genau wie jede andere Form der Unterdrückung und Diskriminierung. Das Kollektiv sehe sich aber an den Pranger gestellt. Man sei schuldig gesprochen worden und müsse seitdem ständig beweisen, dass man es nicht sei. Zuletzt wurden auf der Documenta Bilder diskutiert, die judenfeindliche Stereotype in der Darstellung von israelischen Soldaten aufweisen. Angesichts der Affäre um die zurückgetretene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger hat CDU-Chef Friedrich Merz den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu Reformen aufgefordert. In einem Gastbeitrag für die Badischen Neuesten Nachrichten stellt er außerdem in Frage, ob Deutschland das Nebeneinander von ARD und ZDF brauche. Die Affäre um die ehemalige RBB-Intendantin Schlesinger habe das Potenzial, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland endgültig die Legitimationsgrundlage und öffentliche Akzeptanz zu entziehen, so Merz. Die ehemalige Chefredakteurin der Tageszeitung und Frankfurter Rundschau, Bascha Mika, widersprach Merz im Deutschlandfunk Kultur. Die Öffentlich-Rechtlichen seien nicht in der Krise, auch wenn es interessierte Kreise gäbe, die das gerne so auslegen würden, sagte sie.
Es ist eine Krise der Macht. Es zeigt für mich, dass Menschen, wenn sie in Machtpositionen kommen, sehr schnell verführt werden können und sich eben auch verführen lassen und dann möglicherweise sogar, weil die Staatsanwaltschaft ist ja eingeschaltet, möglicherweise sogar Straftaten begehen.
Bayerns Antisemitismusbeauftragter Spähne hält eine Absage der Gedenkfeier zum 50. Jahrestag des Olympia-Attentats für denkbar. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man müsse ernsthaft prüfen, ob die Veranstaltung noch stattfinden könne, nachdem die Hinterbliebenen ihre Teilnahme abgesagt hätten. Die Feier dürfe nicht zur Groteske verkommen. Das Attentat palästinensischer Terroristen auf die israelische Olympiamannschaft in München jährt sich am 5. September zum 50. Mal. Die Angehörigen der israelischen Opfer hatten vor wenigen Tagen ihre Teilnahme an der Gedenkveranstaltung abgesagt. Sie sehen die von Deutschland angebotenen Entschädigungen als zu niedrig an. Die US-Schauspielerin Anne Hatch ist gestorben. Sie hatte bei einem Autounfall vor einer Woche in Los Angeles schwere Verletzungen davongetragen. Da es keine Aussichten auf ein Überleben gegeben habe, seien die lebenserhaltenden Geräte abgeschaltet worden, hieß es in einer Mitteilung. Hatch machte sich mit Rollen in Filmen wie Donnie Brasco, Sechs Tage, Sieben Nächte und Volcano einen Namen. Fernsehzuschauer kennen sie aus Serien wie Ally McBeal.
Sanaa, die Hauptstadt des Jemen im Süden der arabischen Halbinsel. Die Altstadt steht seit Tagen unter Wasser. Regen, auf den Europa so sehnlich wartet, hat Gebäude zerstört, die zum Weltkulturerbe der UNESCO gehören. Der Architekt Michael Kloß hat einen UNESCO-Lehrstuhl in Wiesbaden. Dort kümmert er sich um die nachhaltige Entwicklung historischer Stadtlandschaften. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Wuttke.
Wie weit reicht die Verantwortung, wenn der jemenitische Kulturminister von der UNESCO fordert, sich an der Rettung der Gebäude in der Altstadt von Sanaa zu beteiligen?
Ja, die UNESCO-Welterbekonvention ist eigentlich entstanden aus dem Gedanken heraus der Solidarität. Das war in den Anfang der 60er Jahre, als die Tempelanlagen von Abu Simbel und Philae gerettet wurden von der Weltgemeinschaft. Und insofern ist die internationale Solidarität sicherlich ein Kernelement des Gedankens der Welterbekonvention, um eben das Kulturerbe der Menschheit zu sichern für zukünftige Generationen.
Jetzt weiß ich nicht, ob der jemenitische Kulturminister Solidarität meint oder tatkräftige, also auch finanzstarke Unterstützung. Wie steht's dann mit der Verantwortung der jemenitischen Regierung, die sagt, unsere Vorgänger, die haben sich nicht ordentlich um unser Weltkulturerbe gekümmert?
Ja, verantwortlich für das kulturelle Erbe sind immer die Vertragsstaaten der Welterbekonvention. Das ist sicherlich so. Jetzt ist natürlich bei jedem in der besonderen Situation, dass man dort schon seit Jahren Bürgerkrieg hat. Und natürlich kann man nicht alles gleichzeitig machen und es ist immer schwierig, sich dann die Verantwortung zuzuweisen. Aber sicherlich ist es natürlich auch so, dass der Kulturminister erwartet, dass auch finanzielle Unterstützung kommt. Das wird man sehen müssen, ob das geleistet werden kann. Aber insofern sicherlich ist da auch ein finanzieller Hintergedanke dabei.
Ihre Expertise ist ja international gefragt. Wenn Sie bei der nachhaltigen Entwicklung historischer Stadtlandschaften in Deutschland bleiben, wie steht es bei uns um den Schutz des Kulturerbes vor Hochwasser bzw. vor Trockenheit?
Ja, das ist natürlich eine Herausforderung, die man in Zukunft viel stärker in den Blick nehmen muss. Da stehen wir noch ganz am Anfang. Ich weiß aber, dass zum Beispiel auch die Stadt Regensburg sich sehr intensiv gekümmert hat um den Hochwasserschutz. Natürlich spielt auch das Niedrigwasser eine wichtige Rolle im Welterbegebiet Oberes Mittelrheintal zum Beispiel. Ist das ein großes Problem? Auch die Unterschiede der Wasserpegelstände mittlerweile, weil die Fähren zum Beispiel nicht fahren können jetzt im Moment, die sind aber sehr wichtig, um die beiden Rheinseiten zu verbinden. Also da gibt es viele Herausforderungen, die auf uns warten und sicherlich wird das im Welterbemanagement zukünftig eine ganz wesentliche Rolle spielen.
Heißt Nachhaltigkeit auch, sich Worst-Case-Szenarien vorzustellen, an die Sie vor wenigen Jahren noch gar nicht gedacht haben?
Ganz bestimmt müssen wir uns Worst-Case-Szenarien auch vorstellen und in den Blick nehmen. Die Welterbestätte Augsburg zum Beispiel ist eingetragen worden für ihr Wassermanagement. Und als ich das Nominierungsdossier mitverfasst habe, haben wir noch geschrieben, die Stadt Augsburg verfügt über ein fast uneingeschränktes Wasserreservoir aus den Alpen. Dieses Jahr ist die Lage die, dass auch Augsburg Wasser sparen muss, zum ersten Mal. Das kann man sich gar nicht vorstellen dort und damit auch neue Herausforderungen.
Sparen müssen wir ja auch Energie. Wie sehr beschäftigt Sie das?
Auch das beschäftigt uns sehr stark. Die Energiewende ist eine Schlüsselfrage, auch im Hinblick auf die visuelle Unantastbarkeit von Welterbestätten. Windenergieanlagen zum Beispiel sind mittlerweile im Standard ungefähr 250 Meter hoch. Da muss man sich natürlich vorstellen, dass auch Veränderungen eintreten, wenn man Windenergieanlagen aufstellt. Und das Gleiche gilt auch für die Solarisierung in historischen Innenstädten. Auch dort wird man neue Konzepte finden müssen, um mit den klimatischen Herausforderungen zurechtzukommen.
Was meinen Sie mit dem neuen Umgang? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, wir müssen uns einfach, denke ich, damit vertraut machen, dass wir Entscheidungen treffen müssen. Entscheidungen zum Beispiel in der Welterbestätte Oberes Mittelrheintal. Das ist eine über 60 Kilometer lange Kulturlandschaft. Haben wir vor kurzem eine Untersuchung durchgeführt, inwieweit Windenergieanlagen außerhalb der Pufferzone an Schlüsselstellen vielleicht nicht aufgestellt werden können. Aber das heißt natürlich auch ganz sicher, dass mehr Windenergieanlagen aufgestellt werden an anderen Stellen. Und das bedeutet natürlich auch, dass sich die visuelle Erscheinung von Welterbestätten verändern wird. Und wir müssen einfach auch entscheiden, was wir zulassen, was wir zulassen können, was wir zulassen dürfen und was wir vielleicht auch nicht zulassen möchten. Aber das ist sicherlich ein ständiger Abwägungsprozess, den wir da in Zukunft zu führen haben.
Könnte es dann auch sein, dass sich Städte, Gemeinden, Länder, Kommunen entscheiden, ihre Welterbe-Kandidaten gar nicht mehr ins Rennen zu schicken, weil sie auf der anderen Seite zu viele Einschnitte machen müssten, auf zu viel verzichten, was wiederum in anderen Bereichen der Lebensfähigkeit der Region sehr wichtig ist?
Das ist natürlich jetzt ein Szenario, was Sie da aufschlagen, aber natürlich kann das passieren und natürlich muss man sich das sehr gut gleich am Anfang überlegen, was das eigentlich bedeutet. Auch das muss man letzten Endes in Abwägungsprozessen schon vorher, vor der Eintragung in die Welterbeliste genau im Hinterkopf haben, was man möchte, welche Konzeptionen man dort gerne verfolgen möchte. Und man ist sehr gut beraten, sich natürlich im Vorhinein zu überlegen, was jetzt eigentlich noch möglich ist und was vielleicht nicht. Und im Zweifelsfall würde ich auch immer dazu raten, wenn man nicht sicher ist, dass man die Integrität einer Welterbestätte auch wirklich bewahren kann, dann sollte man vielleicht auch besser noch zuwarten und zunächst ein gutes Konzept aufstellen dafür.
Der Architekt Michael Kloß, er hat an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden einen UNESCO-Lehrstuhl. Danke für Ihre Auskünfte und schönen Abend, Herr Kloß.
Schönen Abend auch Ihnen. Tschüss.
Hier ist die Kultur vom Tag. 2 Wochen wird auf Kampnagel der Sommer gefeiert. Zum Auftakt hat Fazit über die australischen Gäste in Hamburg berichtet. Aber weil mehr als 250 internationale Künstlerinnen und Künstler beim Festival sind, dachte sich Martin Pesel, da gehe ich noch mal hin.
Die Menschen trinken Bier am Vorplatz, lachen und harren der gleich 2 internationalen Premieren und zahlreichen anderen Aufführungen. Einige haben sich flamboyant in der Festivalfarbe gekleidet. Rosa. Heute sind Corona, Krieg und Klima mal vergessen. Vergessen auch das Damoklesschwert Publikumsschwund. Heute ist einfach Sommerfestival. Das 10. unter der künstlerischen Leitung von András Szibold. Kaum betritt man das Foyer, von dem aus es zu den schier endlosen verschiedenen Veranstaltungssälen geht, regiert neben Glitzer und Glamour auch Ordnung und Vernunft. Die eine Company hat durch den Ansager ausrichten lassen, sie wünsche sich vom Publikum, dass es mit Masken im Saal sitze. Die andere schickt eine Triggerwarnung. Man werde Blut zu sehen kriegen und Nadeln, die durch die Haut gehen. Aber, beruhigt die junge Frau vom Publikumsdienst, nicht die ganze Zeit, nur an einzelnen Stellen der Aufführung. Wenn hier später im Festival Florentina Holzinger mit ihrer Divine Comedy auftritt, wird diese Ansage deutlich länger ausfallen. Das alles vermag die ausgelassene Stimmung nicht zu trüben, wenn mit wahrlich norddeutscher Pünktlichkeit die Europapremiere von The Storyville Mosquito beginnt. Einem aufwendigen Live-Animationsfilmdreh mit Streichorchester und Scratch-DJ, mit zahlreichen Puppen und PuppenspielerInnen, mit einer Landschaft aus Miniaturbühnenbildern und mehreren Kameras, die sie lebensgroß auf eine Leinwand projizieren. Erdacht, komponiert und inszeniert hat das Opus Eric San alias Kid Koala aus Montreal, der es versteht, seinem Publikum auf gut hamburgerisch einzuheizen. Erzählt wird, ganz ohne gesprochenen Text, die Geschichte einer gelben Mücke mit großen blauen Kulleraugen, die sich mit dem Bus auf den Weg nach Happy Town macht, ins größte Zentrum für Musikstars im ganzen Universum. Dort will sie mit der Klarinette Furore machen, scheitert aber an Konkurrenz wie einer Tarantel und einer halbierten Avocado. Und das, obwohl das Publikum sie anfeuert. The Storyville Mosquito ist eine Liebeserklärung an die Musik. Von rührender Niedlichkeit, wie sie eigentlich nur aus Amerika kommen kann. Dazu virtuos umgesetzt. Ein uneingeschränkter Festivalhit. Auch die 2. große Premiere des Abends kommt aus Amerika, feiert in Hamburg aber sogar ihre Welturaufführung. In 52 Jokers erzählt und singt die ehemalige Frontfrau der Punkband Annie and the Asexuals, Little Annie, ihre Lebensgeschichte voller Affären und Drogen. Killing time, limping down once familiar streets, humming some French minor melody of loss. When suddenly your memory sneaks up on me so violently, recklessly and viciously, knocks me to the ground. Zwischen den Songs führt Annie Gespräche mit ihrem jüngeren alter Ego, der Sideshow-Performerin Evelyn Frantic. Oder versucht es zumindest.
Mein Name ist sauberer. Und was meinst du eigentlich? Was willst du jemand anders sein? Was willst du das ändern?
You know, my Chatsy, I didn't understand a single word that you said.
Filmbilder in kitschig-schöner Musikvideo-Ästhetik von Beth B. und ein Soundtrack von Paul Wallfisch, dem musikalischen Leiter des Wiener Volkstheaters, bemühen sich, das Image einer vom Leben gezeichneten Frau zu zeigen, die dennoch ihre Würde gewahrt hat. Auch wenn Letzteres nicht immer gelang, ließ sich das Publikum von Little Annies charaktervollem Gesicht und ihrer Stimme gefangen nehmen.
The story is told everywhere I go. You don't speak to me. Honey, that's a life I'm living. Every day the whole world breaks my heart.
Das internationale Sommerfestival auf Kampnagel noch bis zum 28. August. Tobias Wenzel schaut jetzt nicht nach vorn, sondern zurück. Hier ist die Woche in den Zeitungsfeuilletons.
Tun oder nichts tun? Das war die Frage in den Feuilletons dieser Woche. Die Untätigkeit ist ein Vermögen, das wir verlernt haben, sagte der Bestsellerautor und Philosoph Byung-Chul Han im Gespräch mit der Welt. Han veröffentlicht 1 bis 2 Bücher pro Jahr. Aber, versicherte er, er sei in Wirklichkeit faul und tue gar nichts. Und so solle es sein. Denn Gedanken seien wie Geschenke, sie kämen einfach zu ihm, würden ihn beglücken und dann schreibe er sie nur noch auf. Philosophen arbeiten also nicht? Fragte Marie-Louise Goldmann nach. Und Byung-Chul Han antwortete, es gibt Berufsphilosophen, die tatsächlich arbeiten, aber sie sind keine Denker. Die hier gescholtenen Kollegen würden vermutlich über Byung-Chul Han sagen, er sei kein ernstzunehmender Philosoph, sondern bestenfalls ein esoterisches Denkerle. Was würde wohl passieren, wenn beide Seiten aufeinanderträfen? So wie im Publikum bei den Bayreuther Festspielen jene Menschen, die die Götterdämmerung im diesjährigen Ring der Nibelungen hassten und solche, die sie liebten. Die Security musste eingreifen, um zu verhindern, dass die äußerst tätigen Besucher nicht auch noch tätlich wurden. Eine Hinrichtung, nichts sonst. Das Publikum geißelt und köpft akustisch das Regieteam von Valentin Schwarz durch Buhrufe, Pfiffe und Flüche, berichtete Jan Brachmann in der Frankfurter Allgemeinen. Einer der wenigen Schwarz-Anhänger in Reihe 19 kann sich nicht durchsetzen mit seinem Bravo. Die Frau dahinter buht ihn nieder. Er schleudert ihr entgegen, »Halt's Maul, du dumme Tussi!« Anzeigendrohungen werden gewechselt. Hier explodiert ein Vulkan angestauter Wut. Dann zum Runterkommen lieber schnell wieder etwas Passivität. Sich setzen, sich massieren lassen, vom Massagesitz. Massagesitze könnte das Unwort des Jahres werden, vermutete Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Auf diesem Möbel liegt kein Segen, schadet dem Charakter. Wir müssen begreifen, Massagesitzen ist das neue Rauchen. Damit spielte Zippert natürlich auf die Massagesitze im Dienstwagen und auf der Chefetage der zurückgetretenen RBB-Intendantin Patricia Schlesinger an. Gegen die ermittelt nun die Generalstaatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts der Untreue und Vorteilsannahme. Schlesinger soll außerdem für Einsparungen, die besonders freie Mitarbeiter betreffen, Boni erhalten haben. Silke Burmester zeigte sich in der Taz angewidert. Es ist der gleiche Ekel, der einen beschleicht, wenn man von den Millionen Boni der Vorstände erfährt, die gerade ein Werk dicht gemacht haben. Allerdings gilt auch für Patricia Schlesinger die Unschuldsvermutung. Selbst für den Mann, der im Bundesstaat New York verhaftet wurde, weil er mutmaßlich auf die unmenschlichste Weise tätig wurde, durch ein Attentat auf den Schriftsteller Salman Rushdie, den Autor der satanischen Verse. 1989 hatte Ayatollah Khomeini, der religiöse und politische Führer im Iran, mit einer Fatwa öffentlich zur Ermordung Rushdies aufgerufen. Spekuliert wird jetzt, dass der 24-jährige Attentäter, nicht zuletzt, weil er einen muslimischen Hintergrund hat, ein islamistischer Gewalttäter sei, schreibt Gerrit Bartels im Tagesspiegel vom Sonntag. Doch hätte es auch ein fehlgeleiteter Trumpist sein können. Rushdie hatte sich beispielsweise in seinem 2017 veröffentlichten Roman Golden House auch über den damals gerade zum US-Präsidenten gewählten Donald Trump lustig gemacht. Gerhard Matzig machte sich in der Süddeutschen Zeitung über Trumps Anwesen Mar-a-Lago lustig, das das FBI durchsucht und in dem es teils als Top Secret eingestufte Dokumente sichergestellt hatte. Der Architekturkritiker Matzig unterzog das Anwesen einer Stilkritik. Und man spürte sofort, dass er sich gewünscht hätte, der österreichische Architekt wäre untätig geblieben und hätte dieses Riesenhaus erst gar nicht entworfen. Es sei eine Mischung aus Immobilienkarikatur und Disney-Logo, aus mutmaßlichem Putin-Schloss und einer von Baumarkt-Palm-Imitaten teilumstandenen Doppelhaushälfte in München-Waldtrudering. Passe insofern aber gut zu Trump. Matzig verwies auf die Fotos einer Homestory, die Vanity Fair dort gemacht hatte. Trump steht da in einem so reich verzierten, reich drapierten, reich möblierten und überreich an die Architektur des Taj Mahal erinnernden Salon, als wolle er alles Schnitzwerk mit dem Golfschläger, den er grimmig in Händen hält, zu Klump schlagen. man könnte das gut verstehen, kommentierte das in der SZ der Architekturkritiker Matzig. Nein, tätig zu werden, zumal zerstörerisch, ist keine Lösung, würde der anfangs zitierte Byung-Chul Han ausrufen. Allein ein Messias der Untätigkeit kann uns retten, sagte er im Interview mit der Welt, wobei man als Leser das Gefühl bekommen konnte, Hahn, der schmale Bücher veröffentlicht, halte sich selbst für diesen Messias. Denn er sagte, »Vielleicht werden meine Bücher noch dünner und werden irgendwann ganz verschwinden. Dann schweben meine Gedanken in der Luft. Jeder kann sie einatmen.« Wer sich mit diesen esoterischen Gedankenpartikeln nicht infizieren möchte, dem sei eine FFP3-Maske als Schutz empfohlen.
Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.